Jetzt gleich wird der Predigttext vorgelesen, aber davor habe ich eine Aufgabe für euch. Stellt euch vor, in dem Text, der gleich vorgelesen wird, geht es nicht um Hananias und Sapphira, so heißt das Ehepaar im Text, sondern um dich. Setz mal gedanklich überall, wo Hananias und oder Sapphira steht, deinen Namen ein und überleg dir, ob du findest, dass mit den beiden, beziehungsweise mit dir, fair umgegangen wird, ob du den gleich erwähnten Umgang verdient hättest, deinem Empfinden nach. Und schon mal so viel vorweg, ich stoße euch damit vor den Kopf, weil die Geschichte geht nicht so richtig gut für die beiden aus, beziehungsweise wenn du deinen Namen einsetzt, die Geschichte geht nicht so richtig gut für dich aus. Wir hören jetzt mal auf den Text.
Ich lese Gottes Wort für die heutige Predigt, Apostelgeschichte 5, Verse 1 bis 11, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Auch ein Mann namens Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Mit ihrem Wissen schaffte er einen Teil des Erlöses beiseite. Den Rest legte er als Gesamterlös vor die Apostel hin. Doch Petrus sagte zu ihm: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas von der Einnahme für euer Grundstück beiseite geschafft? Du hättest es doch behalten können, und selbst nach dem Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung. Warum hast du dich nur auf so etwas eingelassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Bei diesen Worten brach Hananias zusammen und starb. Ein tiefes Erschrecken erfasste alle, die davon hörten. Die jungen Männer, die in der Versammlung waren, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira völlig ahnungslos herein. »Sag mir«, fragte Petrus sie, »habt ihr das Grundstück für diesen Betrag hier verkauft?« »Ja«, erwiderte sie, »das ist der Betrag.« Da sagte Petrus: »Warum habt ihr euch nur verabredet, den Geist des Herrn zu versuchen? Hörst du die Schritte? Die, die deinen Mann begraben haben, stehen schon vor der Tür und werden auch dich hinaustragen.« Im selben Augenblick brach Sapphira zusammen und starb. Als die jungen Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam auf dem Boden vor Petrus liegen. Sie trugen auch sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein tiefes Erschrecken erfasste die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten.
Ganz schön krasser Text, oder? Ich komme nachher nochmal auf meine Aufgabe vom Anfang zurück. Ich habe für die Predigt 3 Fragen, die teilweise auch die Struktur der Predigt vorgeben. Warum ist dieser Text so problematisch? Ist die erste Frage. Zweite: Handelt Gott gerecht oder ungerecht? Und als 3. Frage, was können wir hier über uns und über Gott lernen? Und es wird hoffentlich herausfordernd für uns alle, weil es dabei um Sünde geht. Und zwar um deine und um meine. Und es wird um Gnade gehen, seine für uns. Bevor ich zu dieser ersten Frage komme, warum die Erzählung über Hananias und Sapphira so womöglich so problematisch ist, will ich einen Schritt zurück machen. Dem Text hier geht nämlich noch ein anderer voraus, den wir in unserer Predigtserie zur Apostelgeschichte nicht explizit aufgegriffen haben. Aus dem ganz einfachen Grund, dass vieles, was in dem Text steht, schon in einem anderen Text, wo es schon eine Predigt drüber gab, nämlich aus Apostelgeschichte 2, behandelt wurde. Deswegen haben wir den jetzt nicht extra aufgegriffen. Ich lese ihn trotzdem mal vor, weil er hilfreich sein kann, um unseren Text, den wir jetzt heute uns angucken, zu verstehen. Und zwar steht da: Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn, und ein großer Segen lag auf ihnen allen. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden, denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufte es, wenn nötig, und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Man tat das, indem man es vor die Apostel hinlegte. Dann wurde jedem Bedürftigen das zugeteilt, was er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte und von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, was einer der andere ermutigt bedeutet. Er besaß ein Grundstück, verkaufte es und legte das Geld vor die Apostel hin. Dieser Text hier gibt uns einen Einblick da rein, wie der Heilige Geist aus 5000 Menschen, die innerhalb kürzester Zeit zum Glauben gekommen sind, eine Einheit macht, in der Leute füreinander da sind, einander unterstützen und wertschätzende Gemeinschaft haben, die so weit geht, dass Besitz nicht mehr als Privatbesitz verstanden wird, sondern als Möglichkeit, Hilfsbedürftige zu unterstützen. Und einer von denen, die das tun, ist Josef Barnabas, der Ermutiger, der ein Grundstück verkauft und den Erlös davon komplett spendet. Diese kurze Geschichte ist meiner Meinung nach nicht primär eine Handlungsaufforderung, also wie so ein Leitfaden für gute Gemeinden, und auch keine Glorifizierung der damaligen Situation, sondern ein Bericht darüber, wie genial der Heilige Geist unter und in den ersten Gläubigen gewirkt hat. Hier geht es nicht um Josef Barnabas, den Glaubensheld, und wie großzügig er ist, sondern um den Heiligen Geist, der ihn zu einem so großzügigen Menschen gemacht hat. Und zu einem, dem andere den Namen Barnabas geben, weil der Heilige Geist ihn zu einem Mann gemacht hat, der andere ermutigt. Und es ist der Heilige Geist, der diese wild zusammengewürfelten Neugläubigen zu einer Gemeinde macht, in der alles miteinander geteilt wird. Aber damals für die ersten Christen, wie auch für uns heute bei Mittendrin, gilt: Wir sind nicht die perfekte Kirche, weil es die perfekte Kirche nicht gibt. Zumindest so lange nicht, wie Menschen daran beteiligt sind, die nämlich begnadigte Sünder sind. Aber eben begnadigte Sünder. Was in unserem Text, unserem Predigttext, dann ja auch ziemlich schnell deutlich wird. Aber solange gleichzeitig auch der Heilige Geist in der Kirche wirkt und im Leben von Menschen, ist Geniales möglich. Durch seine Kraft und seine Leitung. Damals wie heute. Wenn Josef Barnabas in dem Text vor unserem Predigttext das positive Beispiel war, dann sind Hananias und Sapphira aus unserem Text leider das negative Beispiel. Also zurück zur ersten Frage: Warum ist dieser Text problematisch? Also offensichtlich ist, es sterben zwei Personen, was auch so schon ziemlich tragisch ist. Aber wenn man einen Blick in die Bibel wirft, passiert sowas irgendwie auch häufiger. Nicht zuletzt bei Jesus am Kreuz. Und womöglich passt es sogar ganz gut in dein Gottesbild, dass er, wenn er überhaupt existiert, jemand ist, der zwar vielleicht nicht gerne, aber doch irgendwie häufig Leute tötet. Steht ja immerhin an vielen Stellen in der Bibel, im Alten Testament. Und seinen eigenen Sohn, Jesus. Warum ist ausgerechnet dieser Text hier einer, der unter Leuten, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen und daran glauben, teilweise für Schweißausbrüche sorgt? Das Problem ist, was eigentlich die Lösung ist. Das Problem ist, was eigentlich die Lösung ist. Die Lösung ist das Problem. Ich weiß, das klingt ein bisschen paradox. Die Schwierigkeit des Geschehens in dieser Geschichte besteht darin, dass kurze Zeit zuvor schon mal jemand gestorben ist. Nämlich Jesus. Am Kreuz. Und der damit für die Schuld aller gestorben ist. Der damit für alle Menschen die Möglichkeit geschaffen hat, in Gottes Augen gerecht dazustehen, gerecht zu sein, durch ihn selbst. Paulus, der mehrere Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, erklärt es so in 2. Korinther 5. Es ist ein bisschen komplizierter Vers. Den, nämlich Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Es sagt ganz viel über Beziehung aus. So fasst es Paulus zusammen, Gottes Logik. Und hier sind wir mittendrin im Thema Gerechtigkeit. In der Theologie ist eine Umschreibung, die dafür so ein bisschen gewählt wird, Stellvertretung. Weil aus Gottes Sicht alle Menschen Sünder sind, weil sie sich von ihm losgesagt haben, weil sie von ihm nichts wissen wollen und insgeheim selbst Gott sein wollen. Auch ich bin Herr über mein eigenes Leben. Und dadurch von ihm getrennt sind und nichts, aber auch wirklich gar nichts an ihrem Zustand ändern können. Gott aber gleichzeitig Beziehungen zu uns möchte, aber Sünde nicht abkann, weil er so heilig ist und so fehlerlos, hat er Jesus geschickt, der stellvertretend für diese Sünde gestorben ist. Ein für alle Mal und einer für alle, damit Menschen nicht für ihre Sünde bestraft werden müssen. Das ist die Lösung. In kurz und vielleicht überfordernd. Das ist das, was wir hier vorne Woche für Woche predigen. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das Evangelium. Das, was über Jahrhunderte hinweg so viele Herzen verändert hat und auf jeden Fall weiterhin Leben umkrempeln wird. Und genau diese Lösung macht den Text hier auf den ersten Blick zu einem ziemlichen Problem. Nochmal Blick drauf. Die Geschichte ist ja an sich relativ schnell erzählt, wie so ein klassisches Drama in drei Akten. Eine Tragödie. Der erste Akt, die Einleitung. Das Ehepaar Hananias und Sapphira verkaufen ein Grundstück und spenden einen Teil des Erlöses an die Apostel, die damaligen Leiter der Kirche, damit die es an Bedürftige weitergeben, sagen aber gleichzeitig, dieser Teil, den sie spenden, wäre der Gesamterlös. Zweiter Akt, Spannungsaufbau mit sich zuspitzendem Konflikt. Petrus stellt Hananias zur Rede und konfrontiert ihn mit der Tat und mit der Sünde. Der bricht tot zusammen. Später kommt seine Frau rein, sie weiß bisher von nichts. Dritter Akt, Höhepunkt der Tragödie und die Folgen. Petrus stellt auch sie zur Rede und gibt ihr sogar die Chance, die Tat zu bekennen. Und wenn das im Fernsehen käme, käme jetzt eine Werbepause mit Cliffhanger. Nach der Werbepause geht's weiter, auch sie lügt ihn an und bricht genau wie ihr Mann tot zusammen. Großes Erschrecken überall, Vorhang zu. Das Problem ist, die Geschichte ist viel mehr als ein ausgedachtes Drama, das ich hier in 2 Minuten lapidar kurz erzählen kann. Wenn diese Episode aus dem Alltag der ersten Christen wahr ist, dann sterben hier 2 Menschen. Und das ist auf den ersten Blick ein ziemliches Problem, weil sie offensichtlich wegen ihres falschen Tuns sterben, wegen ihrer Sünde. Und das, wo doch eigentlich genau für diese Sünde, für unser Versagen, kurz vorher Jesus am Kreuz gestorben ist, damit genau das nicht mehr passieren muss, nie mehr passieren muss. Versteht ihr das Problem? Wo bleibt hier die Gnade? Ist Gott ungerecht? Und auf der einen Seite glaube ich, dass das Geschehen hier durchaus unserem Gerechtigkeitssinn entspricht. Weil wir es meistens nicht leiden können, wenn Leute ungestraft und vor allem ohne etwas zu bereuen, mit Sachen durchkommen, mit miesen Tricks, mit unverdientem Vorteil oder so Dingen. Aber auf der anderen Seite wirkt das, was dann hier passiert, auch gleichzeitig völlig überzogen, oder? Also warum müssen denn die beiden direkt sterben? So schlimm war es doch auch nicht. Ich glaube, 2 Sachen können uns dabei helfen, das Ganze hier zu entschlüsseln. Der größere Rahmen der Handlung, man könnte es den Kontext nennen, und dann das, was Petrus zu Hananias und auch zu Sapphira sagt. Und aus beiden Dingen können wir sehr wichtige Lektionen für uns lernen, weil es auch uns betrifft, was hier passiert. Und daher auch diese kleine Aufgabe am Anfang. Es betrifft auch uns, womit Hananias und Sapphira durch Petrus konfrontiert werden. Die Bewegung Kirche steckt in unserem Text noch ziemlich in ihren Kinderschuhen. Durch das Wirken des Heiligen Geistes in Predigten und Wundern kamen innerhalb kürzester Zeit 5000 Menschen zum Glauben. Ich hatte es schon kurz erwähnt. Und das hat relativ schnell zu Anfeindungen geführt. Letzte Woche und vor 3 Wochen ging es um diese Anfeindungen. Hört euch die Predigten, falls ihr nicht da wart, gerne auf unserer Homepage an. Und der Druck von außen auf die junge Gemeinde und auf die Christen wuchs also. Und er wird noch weiter wachsen, was in den kommenden Wochen noch deutlich wird. Und damit also der Versuch, die junge Kirche von außen zu zerstören. Durch Repression, durch Verfolgung, durch Verbote, Gewaltandrohung und Gewaltanwendung. Spoiler, hat nicht geklappt. Die Kirche oder die Kirchen und Christen gibt es heute immer noch. Mit Hananias und Sapphira kommt eine 2. Herausforderung auf die junge Kirche zu. Druck von innen oder anders formuliert, wie Sünde in Form von Heuchelei und Lüge die Kirche von innen beschädigen kann oder sogar zerstören kann. Spoiler, hat in unserem Text hier nicht geklappt. War in den folgenden Jahrhunderten bis heute aber durchaus keine schlechte Strategie. Und mit beiden Herausforderungen ist Kirche heute immer noch konfrontiert. Von außen, in so vielen Ländern, wo Glaube nicht frei ausgelebt werden darf, wo Christen verfolgt oder zumindest benachteiligt werden. Und von innen, in allen Ländern, überall, in jeder Kirche. Auch hierbei mittendrin, wegen dir und wegen mir. Ich habe es schon kurz gesagt, wo Menschen an Kirche beteiligt sind, also überall, da muss sich Kirche mit Sünde auseinandersetzen. Da gibt es diesen Druck von innen, wie ich es genannt habe, worauf ich gleich noch genauer einen Blick werfen möchte. Aber noch sind wir bei diesem Rahmen. Der Rahmen der Handlung. Ein Grund, warum die beiden hier sterben müssen, ist, weil die junge Kirche an einem ganz entscheidenden Punkt steht. Nämlich noch ganz am Anfang. Auf dem langen Weg der Kirche von 30 nach Christus ungefähr bis heute und hoffentlich noch viel weiter, stehen sie noch ganz am Anfang, sie sind gerade erst losgelaufen. So wie mit einem Kompass in der Hand, sich ausrichtend und dann los. Und jetzt stellt euch diese junge Kirche als eine Person vor, die eine lange Wanderung vor sich hat, in einer Zeit, wo es noch keine GPS-Geräte oder Smartphones gibt, und die einen Kompass in der Hand hat und ihn einstellt. Sich also ausrichtet, guckt, wo Norden ist und dann alles richtig einstellt, um zu wissen, wo diese Person hinlaufen muss. Sich aber dabei um einen Grad falsch ausrichtet und dann losläuft. Das ist erstmal nicht viel, ein Grad. Aber ein Grad Fehleinstellung des Kompasses der jungen Kirche, also im übertragenen Sinne, würde bei unserem Text dann vielleicht so klingen. Petrus sagt, komm, Schwamm drüber, Hananias. Ich weiß, dass ihr gelogen habt, Saphira, aber wir sind doch alle Sünder. Macht ja nichts. So schlimm ist das Ganze nicht, wir haben doch Gnade. Das hätte vielleicht erstmal gar nicht allzu schlimme Auswirkungen gehabt. Vielleicht hätten Saphira und Hananias ja mit der Zeit selbst gemerkt, dass das, was sie gemacht haben, nicht okay war und ein Fehler war. Aber auf lange Sicht, nämlich hat so eine Fehleinstellung von vielleicht nur einem Grad bei so einem Kompass Riesenauswirkungen und gigantische Folgen. Je länger der Weg ist, den man in die falsche Richtung unterwegs ist, desto weiter entfernt man sich von dem eigentlichen Ziel. Und je länger man schon läuft in die falsche Richtung, desto anstrengender und schwieriger wird es, das nochmal zu korrigieren. Und dann landet man irgendwann nicht bei einer Kirche, die ein tiefes Sündenbewusstsein hat und Buße tut. Ich weiß, altmodisches Wort. Und die dadurch noch größer vor Augen hat, was es bedeutet, dass Jesus Gnade schenkt. Dass er für Sünde gestorben ist. Sondern dann landet man bei einer Kirche, die bei Sünde die Achseln zuckt. Die mit dem Wort nichts anfangen kann. Die es nicht schlimm findet, weil wir Menschen sind ja alle Sünder. Und generell, was ist dieses Wort überhaupt? Und die leichtfertig denkt, na und, es gibt doch Gnade. Na und, mir ist doch eh vergeben. Ein Grad Fehlausrichtung bedeutet auf lange Sicht eine riesige Zielverfehlung. Und genau das will Gott hier vermeiden. Dietrich Bonhoeffer, der bekannte Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus vor allen Dingen auch Theologe und Pastor, hat Letzteres als billige Gnade bezeichnet. Und diese billige Gnade ist für ihn, Zitat, der Todfeind der Kirche. Und das sagt er, der in einer Zeit lebte, in der die Kirche quasi maximal von außen bedrängt wurde und bedroht wurde. Und da nennt er nicht das Regime oder irgendwen den Hauptgegner der Kirche, sondern was Geistliches. Die billige Gnade ist für ihn der Todfeind der Kirche. Krass, oder? Ich glaube, dass Gott hier durch Petrus so hart reagiert, weil es von entscheidender Bedeutung war, dass sich die Kirche nicht schon am Start selbst zerstört. Und genau diese Kraft hat Sünde. zu zerstören. Und da komme ich zu der zweiten Sache, die uns hilft, zu entschlüsseln, warum die Erzählung so verläuft, wie sie verläuft. Und zwar das, was Petrus zu den beiden sagt. Weil in seinen Worten wird deutlich, dass es hier nicht einfach um eine finanzielle Trickserei geht, sondern um Sünde gegenüber Gott und die zerstörerische Kraft, die genau das haben kann. Und es ist erstaunlich, dass Petrus hier so völlig ohne Umschweife deutlich macht, dass Hananias und Sapphira nicht ein Problem mit den Aposteln, also den Leitern hatten, sondern ein Problem mit Gott. Was er ja mit drastischen Worten zeigt. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du den Heiligen Geist belogen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und dann zu Sapphira, warum habt ihr euch nur verabredet, den Heiligen Geist zu versuchen? Wenn wir verstehen wollen, was hier vor sich geht, müssen wir einen Blick auf die Motivation der beiden werfen. Wir müssen verstehen, was die Herzenshaltung hinter ihrer offensichtlichen Tat war. Also die Haltung hinter der Tat. Wenn man hier nur auf dieses Offensichtliche schaut, auf die Tat, kann man meiner Meinung nach durchaus zu dem Schluss kommen, dass sie ja eigentlich keinem geschadet haben. Im Gegenteil, sie haben ihren Besitz verkauft. Krasse Sache. Und davon Geld gespendet. Noch ein größerer Schritt. Also damit ja sogar anderen Gutes getan. Okay, sie haben dabei einen Teil des Geldes zurückbehalten und trotzdem behauptet, es sei der Gesamtbetrag. Aber alles in allem war das, was dabei rumkam, doch was Gutes, was dann sogar Hilfsbedürftigen zugute kam. Und Petrus selbst erwähnt genau das, indem er sagt, hey, ihr hättet das Grundstück doch gar nicht verkaufen müssen. Und auch nach dem Verkauf hättet ihr gar nicht alles spenden müssen. Das Evangelium schenkte Hananias und Sapphira eigentlich die Freiheit, dieses Grundstück oder um was es da genau ging, zum Wohl der Gemeinde zu verkaufen oder aber auch es zu behalten. Das wäre voll okay gewesen. Und das Evangelium schenkte ihnen die Freiheit, alles zu spenden oder auch nur einen Teil zu spenden. Es wäre beides völlig möglich und legitim gewesen. Und das sagt Petrus ja auch. Der Schlüssel steckt in der Motivation der beiden. Und das ist genau auch das, was Petrus hier anspricht und was die Tat so schlimm macht. Warum haben sie denn einen Teil des Geldes für sich behalten und dann aber trotzdem behauptet, die Spende sei der volle Verkaufsbetrag? Warum diese Lüge? Warum diese Heuchelei, die das eigentliche Problem der Sache ist? Ich glaube, den beiden ging es nicht in Wirklichkeit um andere, sondern den beiden ging es in Wirklichkeit allein um sich selbst. Sie haben zwar etwas verkauft, aber nicht, weil die gute Nachricht von der Gnade Jesu ihre Herzen und Leben verändert hat und ihnen dadurch eine dankbare und großzügige Haltung geschenkt wurde, sondern weil sie dadurch, durch diesen Verkauf vor allem selbst etwas haben wollten. Und zwar ohne den vollen Preis zu bezahlen. Sie wollten vielleicht Ansehen unter ihren Leuten haben. Vielleicht so ein gewisses Standing, auch zu den Großzügigen gehören, so wie Josef Barnabas, der Ermutiger. Und all das wollten sie per Abkürzung, ohne wirklich großzügig zu sein. Statt ihren Leuten, den anderen Christen und den Bedürftigen unter ihnen wirklich zu dienen, nutzen sie etwas Gutes aus, um sich selbst zu bedienen. Ihre Motivation für den Verkauf ist, sich selbst zu dienen. Und ihnen geht es dabei nicht um Gottes Ehre, sondern um ihre eigene Ehre. Ihr Tun macht deutlich, dass es nicht aus einem von Gott veränderten Herzen entspringt, sondern aus einem Selbstsüchtigen. Und das ist Heuchelei, weil sie so tun, als wäre das alles ganz anders. Weil sie so tun, als wären sie großzügig und um das Wohl anderer bedacht und als würden sie Gott ehren wollen. Und ich glaube, das ist typisch menschlich. Im übertragenen Sinne nicht den vollen Preis zahlen zu wollen, aber gleichzeitig den vollen Lohn bekommen wollen. Beziehungsweise etwas vorzugeben, was man eigentlich nicht ist, um dadurch besser dazustehen. Und dafür gibt es so viele Beispiele. Beispiele, die ganz viel über die dahinterstehende Motivation aussagen. Ich habe mir so ein paar Sachen vorher durchgelesen, will mal eins nennen und es danach noch so ein bisschen auf eine persönlichere Ebene heben. Ich denke mal, Lance Armstrong dürfte für viele noch ein Begriff sein. Nicht der Raumfahrer, auch nicht der Testmusiker, sondern der Radfahrer, der um ein Haar, oder der, um genau zu sein, war eine Zeit lang der erfolgreichste Tour de France-Fahrer aller Zeiten, ist es mittlerweile aber nicht mehr, trotz seiner 7 Siege, weil er gedopt hat und dabei erwischt wurde. Er wollte das volle Ergebnis, nämlich gewinnen und das mehrfach, am besten immer. Aber er wollte nicht den vollen Preis dafür bezahlen. Keine Ahnung, der volle Preis hätte vielleicht so aussehen können, noch mehr trainieren zu müssen. Und vorne im Programmheft ist ein Ausschnitt aus einem Interview mit ihm, das so einen Einblick in sein Warum gibt. Ich werde es jetzt nicht extra vorlesen, könnt ihr nachher mal kurz in Ruhe durchgehen, was zeigt, warum er das gemacht hat. Und so viel davon zeigt, wie wir Menschen ticken. Und vermutlich kennt ihr selbst viele solcher Beispiele von Berühmtheiten. Keine Ahnung, wie Uli Hoeneß und Steuerhinterziehung. Nicht alles zahlen zu wollen, aber das bloß keinem erzählen, sondern als Wohltäter dastehen. Und aus dem eigenen Umfeld. Und ich hoffe, wenn ihr ehrlich zu euch seid, auch von dir selbst. Manchmal sehr große Sachen, aber oft vielleicht auch im Kleinen und Verborgenen. Und es mag sehr deprimierend klingen, aber ich glaube, das ist eine menschliche Grundhaltung. Anderen etwas vorzumachen, sich besser darzustellen, als man eigentlich ist, zu heucheln, so wie Hananias und Sapphira, die ihren Mitmenschen was vorgemacht haben, die ihren Leitern was vorgemacht haben und die letztlich Gott was vorgemacht haben. Und letzterer hat es ihnen nicht durchgehen lassen, weil er ihr Herz sehr genau kannte. Und wenn der Text eines so richtig krass deutlich macht, dann wie schlimm Gott Sünde findet. Und vielleicht gerade Heuchelei, dieses anderen etwas vormachen und Gott etwas vormachen. Warum sagt Heuchelei so viel über die Gottesbeziehung aus? Und warum ist es so schlimm? Weil die erste Grundwahrheit des Evangeliums ist, also der guten Nachricht vom Kreuz, von dem, was Jesus getan hat, die erste Grundwahrheit ist, dass wir selbst noch viel, viel schlimmer sind, als wir je gedacht haben. Und dass wir Gnade noch viel, viel nötiger haben, als wir gedacht haben. Mehr als alles andere. Und Heuchelei hebelt genau das aus. Weil man damit versucht, sich besser darzustellen, als man ist. Und der Text macht deutlich, Gott kann es nicht ab. Weil seine Lösung auf Sünde nicht die ist, dass man sich einfach ein bisschen anstrengt oder eben versucht, sich besser darzustellen, als man ist. Seine Lösung auf Sünde ist Jesus. Gott hasst diesen billigen Heucheleitrick von Hananias so sehr, weil seine Lösung, die wirkliche Lösung, ihm teuer war. Sie hat ihn richtig viel gekostet, um nicht zu sagen, alles. Nämlich das Leben seines Sohnes Jesus. Und Heuchelei sagt, Jesus brauche ich nicht. Und wenn ich eben gesagt habe, dass es eine Grundeinstellung des Menschen von uns, also von uns ist, anderen etwas vorzumachen, dann sage ich damit letztlich auch, wir alle haben das verdient, was Hananias und Sapphira hier passiert. Weil unsere Grundhaltung als Menschen ist, Jesus, den brauche ich nicht. Ich komme schon gut selbst klar. Und ich will mein eigener Herr sein. Und zwar den Jesus, der hier das krasse Gegenstück zu Hananias und Sapphira ist. Er hat den vollen Preis bezahlt. Und er hat nicht getrickst oder betrogen oder geheuchelt, um besser dazustehen oder um eine gute Stellung zu bekommen. Sondern er ist der eine, der sie voll verdient hat. Weil er wirklich alles getan hat, was notwendig war. Damit unsere Geschichte, deine und meine, eben nicht so ausgehen muss wie die von Hananias und Sapphira. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann wird die Erzählung um dieses Ehepaar wie eine unfassbar wichtige Erinnerung für die junge Kirche und auch für uns. Nämlich eine Erinnerung daran, dass das, was den beiden passiert, so schrecklich es ist, eigentlich die normale Strafe für Sünde ist. Die normale Folge von Sünde wäre. Das, was den beiden passiert, ist das, was die beiden auch verdient haben. Das, was wir eigentlich verdient hätten. Der Tod der beiden ist wie eine zugegeben krasse Erinnerung Gottes an die ersten Christen. Denkt dran, das wäre eigentlich das, was ihr alle verdient. Und dass ihr leben dürft, liegt einzig und allein an der Gnade, die ich euch durch Jesus geschenkt habe, der für euch gestorben ist. Nehmt das nicht selbstverständlich hin. Und denkt dran, das hat mich richtig was gekostet. Paulus schreibt es noch in einem anderen Brief, sehr eindrücklich, was das bedeutet hat, was Jesus getan hat. Ich lese es mal vor. Das steht in Philipper 2. Er, nämlich Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Puh. Jesus hat den vollen Preis bezahlt, damit wir leben können. Gnade ist für uns kostenlos und bedingungslos, weil sie für Gott einen Preis hatte. Das Leben seines Sohnes, der es bereitwillig und gerne und aus Liebe zu uns gezahlt hat. Und versteht ihr, warum Heuchelei in Gottes Augen so schlimm ist? Wenn es bedeutet, dass ich mich selbst besser darstelle, als ich eigentlich bin, dann macht sie etwas, das Gott unfassbar wertvoll ist und ihm teuer war, nämlich Gnade, zur Ramschware und zu etwas, das eigentlich völlig unnötig ist. Und da macht die Geschichte hier mehr als deutlich, vergesst nicht, wie wertvoll wirklich Gnade ist, die Gott uns freischenkt. Weil verdient haben wir alle das, was Hananias und Sapphira bekommen haben. Und die beiden dienen der jungen Kirche und uns 2000 Jahre später als mahnende Erinnerung daran, warum Jesu Tod aber sowas von nötig war. Und vielleicht reagieren wir darauf genauso, wie es die ersten Christen damals taten. Steht zweimal im Text. Mit großem Schrecken, mit Furcht. Oder man könnte es auch anders übersetzen, mit Ehrfurcht gegenüber Gott. So ein, ach du Kacke, wie krass und groß und heilig Gott ist. Und das ist nicht die schlechteste Reaktion. Und genauso kann es uns dann auch sehr, sehr dankbar machen für Jesus und für seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Ein für alle Mal und einer für alle. Er für uns. Und ich glaube, wir brauchen die Erinnerung daran nach wie vor. Und das ist ein Grund, warum wir Woche für Woche Abendmahl feiern, um uns daran zu erinnern. Und damit wir nicht vergessen, wie wertvoll diese Gnade ist, die für uns bedingungslos ist und uns geschenkt wird, die aber für Gott teuer war, die ihn was gekostet hat. Und ich will mit noch einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer enden, der in seinem Buch Nachfolge eindrücklich zwischen dieser billigen Gnade, Gnade als Ramschware und teurer Gnade, Gnade als kostbares Geschenk unterschieden hat. Und da erklärt er, warum diese Gnade so teuer ist. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie aber vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht zu teuer für unser Leben war, sondern er ihn für uns hingab. Das ist wahre Gnade. Gnade, die etwas gekostet hat, damit sie uns, dir und mir, kostenlos geschenkt werden kann. Amen.